Am liebsten wäre ich jetzt hier mal 5 Minuten einfach zwischen euch hergegangen. Ihr seid ja so weit weg hier, wenn ich da vorne stehe. Aber wie sieht's eigentlich aus, wenn ich im Frieden gehe? Wie geht ihr im Frieden? Schlendert ihr dahin? Manche von euch haben vielleicht, im Ruhrpott würde man sagen, Hummeln im Hintern. Die können überhaupt nicht still sitzen oder still gehen. Ich hatte mal früher eine Bekannte und Freundin, die ging, egal wo sie hinging, einfach immer so. Hanni lacht. Und andere vielleicht auch. Erinnert ihr euch? Das ist alles andere als im Frieden gehen. Da denkt man immer, mach mir nicht so einen Stress. Ihr könnt euch jetzt vielleicht selbst fragen, wie geht ihr? Wie seid ihr im Urlaub gegangen? Wolltet ihr vielleicht schnell noch den Bus kriegen, um das nächste Sightseeing-Event zu erleben oder vielleicht auch schnell zum Strand zu kommen? Oder seid ihr vielleicht stehen geblieben, wie manche Kinder bei jedem Stein, bei jeder Blume? Und irgendwann denkt man, komm, jetzt einen Schritt schneller. Es gibt gleich was zu essen oder so. Was heißt es denn, wenn Jesus der Frau und vielleicht dir sagen will, geh in Frieden? Ist es das Tempo? Sind es die Pausen? Können wir irgendwie noch was betrachten? Wenn ich nicht im Frieden gehe und einfach nur schnell durch die Reihen laufe, dann komme ich irgendwann ganz schön außer Atem. Dann kann ich auch nichts mehr hören. Vielleicht kriege ich auch gar nicht mit, sehe gar nicht, was so passiert. Bist du ein Schnellläufer oder bist du ein Langsamläufer? Oder irgendwo dazwischen? Es geht gar nicht so viel um Tempo in unserer Geschichte. Und ich habe, als ich die Geschichte las, an ein Freizeiterleben gedacht. Ich war vor über, ich erzähle gar nicht wie viele Jahren, auf dieser Jugendfreizeit. Und da war ich in irgendeinem Seminar und das hat mich total gepackt und berührt. Und ich war so außer mir von Freude, dass ich zu meiner Gruppenleiterin ging und dachte, boah, am liebsten würde ich jetzt alle Welt umarmen. Und dann hat sie gesagt, fang doch mal bei mir an. Und dann habe ich diese eine Mitarbeiterin völlig umarmt, weil ich meiner Freude irgendwie Ausdruck geben musste. Wann habt ihr das letzte Mal euch gefreut? Überlegt mal vielleicht kurz. Müsst ihr nicht sagen, aber könnt ihr mal überlegen. Und wann habt ihr das letzte Mal geweint? Oh, aber für Wein gibt es ja unterschiedliche Gründe. Man kann weinen, vielleicht jetzt in der letzten Woche, weil ihr gehört habt, dass Günther gestorben ist. Ist ja ein Grund, der uns zu Tränen bringt. Vielleicht habt ihr aber auch geweint vor Schmerzen. Habt ihr schon mal vor Freude geweint? Wer von euch hat schon mal vor Freude geweint? Oh, da gehen Arme hoch. Ich habe gedacht, oh, wir haben letzte Woche unseren Hochzeitstag, den kirchlichen, gefeiert. Das war auch so ein Moment, da könnte man vor Freude weinen. So, endlich, wow. Ich habe gedacht, vielleicht ist auch sowas an Taufen, erinnert man sich auch. Da kann man auch vor Freude weinen. Und manche, da sieht man gar nicht, ob die im Taufbecken weinen, weil sie sowieso nass sind. Aber vielleicht hat auch jemand nach der Geburt eines Kindes geweint. Ob als Mutter oder Vater, endlich, weil es vorbei ist, von den Schmerzen, aber auch Erleichterung und Freude. Wow, genau. Jetzt kommt die gute Nachricht rein, vielleicht auch das ein Grund, vielleicht mal gucken, du lachst jetzt gerade, vielleicht weinst du ja gleich auch, kann alles passieren, alles gut. Ich habe schon mal geweint vor Freude, weil mir Schulden erlassen wurden. Weil ich etwas nicht bezahlen musste, was ich gar nicht bezahlen konnte. Da nicken auch einige. auch ein Grund, warum man vor Erleichterung weinen kann. Also nicht nur Trauer, Schmerzen, sondern auch Freude, Erleichterung, weil man berührt ist und dankbar, vielleicht auch beschenkt. Im Lukas-Evangelium beginnt ja auch mit einer Geburt. Wir gehen auf Weihnachten zu. Es begab sich aber zu der Zeit, und Weihnachten werden wir dann schon hören, kann man sich bei den Temperaturen gar nicht vorstellen, dass wir bald schon wieder Tannenbaum und Lebkuchen im Sortiment haben. Und was gibt es da so alles mit Kirschen und wie auch immer? Aber im Lukas-Evangelium heißt es bald, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Stumme werden widersprechen und Taube werden hören. Boah, stellt euch vor, da wird jemand so gesund. Das ist ja auch ein Grund zu freuen. Das ist unglaublich. Und dann sagt Jesus, glücklich ist der, der sich nicht über mich ärgert. Oh, sich über Jesus ärgern, ist ja so eine Sache. Und da gibt es diese Leute und Jesus erzählt, wisst ihr, da ist auch noch Johannes der Täufer. Und Johannes, haben wir ja gerade gefeiert, Johannesfest, der Cousin von Jesus, sagt vorher, da kommt einer. Und Johannes, der isst nur Heuschrecken, der trinkt keinen Alkohol, der fastet, der geht in die Wüste, das ist der Richtige und die einen regen sich auf. Und jetzt kommt Jesus, der verwandelt sogar Wasser in Wein, feiert Partys mit seinen Jüngern und die Leute regen sich auf. Und dann sagt Jesus, euch kann man es auch nicht recht machen. Wenn da einer kommt, der fastet und nur betet und fromm ist, ist er falsch. Und wenn ich komme und tolle Feste feiere, bin ich auch irgendwie falsch. Egal, ob man es jetzt so macht oder so macht, euch kann man es einfach nicht recht machen. Ihr findet immer einen Grund, zu sagen, irgendwie stimmt da was nicht. Wer ist denn nun richtig? Der, der fastet oder der, der feiert? Und Jesus sagt, wisst ihr, es wird sich zeigen an den Folgen, an dem, was jemand anschließend tut, an den Reaktionen, an dem, was nachher Aktion wird, wenn er berührt ist, an den Wirkungen, die dann passieren, an den Früchten. Und der eine Pharisäer, so nennt man diese ganz frommen Leute, der will es genau wissen und lädt Jesus mal zu sich nach Hause ein. Vielleicht, weil er sehen wollte, na, was ist Jesus denn noch, was ich ihm vorsetze? Oder wie verhält er sich denn? Ich stelle ihn mal zu mir nach Hause an den Tisch. Und ich lade auch andere ein und wir haben mal eine Tischgemeinschaft mit vielleicht Theologengesprächen. Und ich lese euch diesen Predigttext und diese Geschichte für heute vor aus dem Lukas-Evangelium. Ich bleibe bei diesem Mikro nicht, dass du hier koppelst. Die Pharisäer und die Sünderin vor Jesus. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In einer Stadt lebte eine Frau. In genau dieser Stadt lebte diese Frau, die für ihn unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Na, welche Bilder sind euch jetzt schon im Kopf bei einem unmoralischen Lebenswandel? In Hamburg wäre man wahrscheinlich schon auf der Reeperbahn gedanklich. Ich weiß nicht, wo ihr in Schönebeck gerade seid. Aber diese Frau war bekannt für ihren unmoralischen Lebenswandel. Und als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an den Fußenden des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, und da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, den Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon,
sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größeren Schulden erlassen hatte. Richtig, erwidert Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat mir meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wo drückt dich heute Morgen dein Schuh? Ich habe im Urlaub keine neuen Schuhe mitgehabt. Nur alte Schuhe, in denen ich schon überall gelaufen bin. Und trotzdem habe ich mir Blasen gelaufen. In alten Schuhen habe ich mir Blasen gelaufen und dann habe ich gedacht, oh, ich nehme die anderen Schuhe. Und dann hatte ich an den nächsten Stellen Blasen. Und jetzt waren wir gestern hier auf Spielplätzen in Schönebeck unterwegs und dann ist dann auch noch Steine in die Blasenpflaster gegangen. Dann ist es egal, ob das so ein kleines Sandkorn ist oder ein Stein ist. Es tut immer weh. Ich weiß nicht, welcher Stein dich heute drückt oder wo sich dein Schuh drückt. Aber es ist egal in diesem Gleichnis, ob einer 50 Euro Schulden hat oder 500 Euro Schulden oder 5000 Euro Schulden. Egal wie viel Schulden einer hat, beide können es nicht zurückzahlen und irgendwie drückt der Schuh. Irgendwie lastet es auf der Seele und Jesus sagt, egal welches beides können sie nichts zurückzahlen. Und vielleicht, wenn du sonst viel verdienst, dann wären 50 Euro oder 5 Euro ja kein Problem für dich. Aber scheinbar ist da ja auch jemand, der verdient gar nicht so viel. Das ist ja immer im Verhältnis gesetzt. Und für den einen ist das viel, für den anderen ist das wenig. Jetzt ist Jesus bei diesem Pharisäer und sitzt da zu Tisch. Und die Geschichte erzählt letztlich von drei Personen. Diesem Pharisäer, Jesus, und der Frau. Und unser Text im Lukas erzählt uns, der Pharisäer ist ein gastfreundlicher Mann, lädt Jesus ein zu einem Gespräch, will sich mit dem unterhalten und Jesus folgt der Einladung, kommt, nimmt Platz. Und dann kommt diese stadtbekannte Frau mit unmoralischem Lebenswandel. Mich hat letztens schon mal wieder jemand auf meine Rocklänge angesprochen, weil die so unmoralisch wäre. Weil ich so kurze Röcke trage. Gut, dass ich jetzt ein paar runzelnde Stirne sehe. Wenn ihr mich auf meine blauen Flecke ansprechen würdet, wäre das noch was anderes. Oh, wie viel darf man denn zeigen von den Trägern? Wie viel bauchfrei darf sein? Wann fängt das Unmoralische an? Ich glaube, zu der Zeit, als dieses Gespräch stattfindet, war diese unmoralische Frau eine Frau, die nicht nur einen Mann hatte, sondern mehrere Männer, die vielleicht nicht in geordneten Verhältnissen war. Und diese Frau scheint sogar noch reich gewesen zu sein, weil sie konnte sich eine Alabasterflasche leisten. Also nicht nur einfaches Öl von Aldi oder irgendwoher mit Olivenöl, sondern teures Alabasteröl. Das war schon Parfüm der besseren Sorte. Also alle kannten sie und übrigens der Pharisäer kannte sie auch. Und diese Frau ging mit ihrem Alabasterfläschchen hin und setzte sich zu den Füßen Jesus und der Text sagt erstmal nicht, warum sie weint. Sie verdrückt auch nicht nur eine Träne, sondern sie bricht in Weinen aus. So sehr, dass Jesus nasse Füße kriegt. Jetzt können wir sagen, boah, wir lesen mal die Geschichte vom Ende her. Da heißt ja, sie hatte viele Sünden und die sind ihr vergeben. An dieser Stelle ist das noch gar nicht berichtet. Aber vielleicht setzt sie sich zu Jesu Füßen und fängt an zu weinen. Und Jesus lässt sie einfach mal in Ruhe weinen. Jesus schenkt ihr Erleichterung. Jesus lässt einfach die Nähe zu, ohne dass er was von dieser Frau will, ohne dass er was fordert. Sie darf einfach erst mal weinen und diese Frau weint und scheinbar sind es nicht nur die Schulden, sondern auch ihr ist ganz viel vergeben und erlassen worden. Sie ist frei und sie ist berührt und sie darf berühren. Man könnte fast sagen, sie liebkost Jesus, sie darf ihm Nähe zeigen und ihm die Füße waschen. Pharisäer könnte ja jetzt sagen, hey, was machst du hier? Du bist nicht eingeladen zum Fest, geh nach Hause. Der Pharisäer sagt aber nichts und guckt sich das Spiel an und denkt sich seinen Teil. Wenn ich könnte und Jesus wäre, was ich nicht wäre, würde ich ja gerne wissen, was in euren Köpfen jetzt vor euch geht. Gut, dass ich das vielleicht nicht kann. Und der Pharisäer hat vielleicht auch nicht daran gedacht, dass er ein Prophet ist und das dann kann. Und Jesus guckt sich diesen Mann an und sagt, Simon, jetzt müsste ich ja deine Eltern fragen, was heißt Simon denn? Ich mache jetzt keinen Test mit euch, ich verrate es euch nämlich gleich. Simon kommt nämlich von diesem hebräischen Wort, was übersetzt heißt, er hat gehört. Er hat erhört, die Eltern nicken, also du hast mit Recht diesen Namen gekriegt. Simon, Gott hat gehört und hier Jesus hat gesehen, nämlich diese Gedanken. Und jetzt sagt er nicht, ey Pharisäer, was denkst du hier und was machst du hier und was verurteilst du diese Frau? Sondern der Pharisäer fragt, sag mal, was hast du eigentlich gesehen? Was hast du wirklich gesehen? Hast du nur das Äußere dieser Frau gesehen oder hast du gesehen, warum sie mir die Füße mit Tränen nass macht, dann trocknet? Warum sie hier küsst. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Der eine, wenig Schulden, kann aber trotzdem nicht bezahlen. Der andere, viel Schulden, kann auch nicht bezahlen. Ende vom Lied, keiner kann bezahlen. Der eine kriegt die Schulden erlassen, der andere kriegt die Schulden erlassen, beide sind erleichtert, boah, Schuld scheint zerrissen. Und dann dieses Gleichnis, du hast mir noch nicht mal Olivenöl gegeben, die kommt mit Alabasteröl. Du hast mich noch nicht mal geküsst, sie küsst mir sogar die Füße, die durch den Dreck gegangen sind. Sie hat mich die ganze Zeit betrachtet. Vielleicht würden wir jetzt denken, der eine ist richtig, der andere ist falsch. Das macht Jesus überhaupt nicht. Jesus sagt nicht, also Simon, du hast völlig den Karren an die Wand gefahren. Du bist das schuldig geblieben und das schuldig geblieben und das schuldig geblieben. Das macht Jesus nicht. Jesus fängt jetzt nicht an, den Pharisäer zu verurteilen, aber er versucht mit diesem Bild dem Pharisäer zu erklären, da ist diese Frau, und da bist du. Die Frau weiß vielleicht, dass ihr Leben gar nicht so in Ordnung ist. Und diese Frau hat sogar geweint, die hat gezeigt, irgendwas hat sie berührt. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht mehr beweisen, dass ich besser werden kann. Alles, was du getan hast, ist am Kreuz, singen wir. Und diese Frau durfte so kommen, wie sie ist, und sich zu Jesu Füßen setzen. Und das hat sie zu Tränen gerührt. Und sie hat verstanden, mir ist viel mehr passiert, als ich mir jemals hätte erkaufen oder sonst was können. Und der Pharisäer, der hat über andere geurteilt, aber vielleicht noch gar nicht selbst erkannt, dass er selbst vielleicht auch nicht nur toll ist, sondern vielleicht auch etwas hat, was er Jesus vielleicht bekennen könnte. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der zeigt es, so wie die Frau das gezeigt hat. Der zeigt seinen ganzen Dank. Wer viel Vergebung hat, der wird viel Liebe haben. Und Jesus wendet sich dem Pharisäer zu und Jesus wendet sich der Frau zu. Und er spricht von Vergebung und er spricht von Glauben. Die anderen fragen sich am Ende, wer ist dieser Mann? Und es ist ja immer noch die Frage, wer ist der Messias? Vorher hat man diskutiert, Johannes, wer ist das? Jesus, wer ist das? Wer ist der Messias? Jesus, und so wird er uns in diesem Abschnitt vorgestellt, ist ein Mann. Was tut er nämlich? Er sagt jetzt, ich vergebe dir. Die Frau hat gar nicht groß um Vergebung gebeten und irgendwie ist sie ja schon vorher in der Handlung gewesen, bevor ihr vergeben ist. Es ist nämlich nicht so erst das, dann das, dann das. Aber was Jesus wirklich in der Geschichte tut, die Frau kommt zu Jesu Füßen, setzt sich ganz unten hin. Wir würden vielleicht sagen, demütigt sich. Und Jesus ist jemand, der die Frau aufrichtet, ihr Ansehen gibt. Weil du kannst nicht gehen, wenn du nicht auf zwei Füßen stehst. Wenn du in die Ecke gedrängt wirst oder klein gemacht wirst, dann ist es schwer, in Frieden zu gehen. Dann gehst du vielleicht gedrückt oder gebeugt oder klein gemacht. Jesus richtet diese Frau auf. Hebt sie auf. Sagt nicht, du bist besser als der Pharisäer oder so, sondern er gibt dieses Beispiel und sagt, geh in Frieden. Der Pharisäer und die Menschen mögen vielleicht über dich gedacht haben, was immer in ihren Köpfen war. Du bist zu mir gekommen, hast mir die Füße gesalbt, hast meine Nähe erlebt. Ich bin ein Gott, der dich sieht, ist unsere Jahreslosung. Jesus sieht dich. Und Jesus möchte, dass du in Frieden gehst. Versöhnung steht über unserem Jahr. Vielleicht fängt die Versöhnung an mit deiner eigenen Geschichte, dass du Jesus sagst, hier drückt mich der Schuh. Vielleicht kommst du auch einfach zu ihm und hast gar keine Worte und sagst, Jesus, ich will zu dir so kommen, wie ich bin. Mehr brauche ich gar nicht. Geh in Frieden. Was mit dem Pharisäer ist, wird uns gar nicht erzählt. Aber ich glaube, der Pharisäer wird sich seine Gedanken gemacht haben und vielleicht jetzt auch über Jesus und weiter gefragt haben, wer ist dieser Mann? Ich wünsche uns, dass wir eine Begegnung mit Jesus in dieser Woche haben, wie auch immer. Vielleicht lädst du ihn an deinen Mittagstisch ein oder wäschst ihm die Füße mit deinen Tränen oder gehst mit ihm den Weg durch Schönebeck oder wo auch immer hin. Amen.